Willkommen zu My Podcast, Folge 173. Heute mit Jan Beckers, Gründer und Chief Investment Officer der Investmentgesellschaft Bit Capital. Heute ist Donnerstag, der 11. November 2021. Unser Thema heute. Jan Beckers ist einer der umtriebigsten und erfolgreichsten Unternehmer des Landes und einer der zurückhaltendsten. Seine öffentlichen Auftritte und Interviews sind selten. Über 20 Firmen hat er mitgegründet, unter anderem die Company-Builder Hitfox und Finvi. Von früher Jugend an bewies er außerdem besonderes Geschick und Interesse für Aktien. Beispielsweise gelang es ihm, vorbörslich in Unternehmen wie Facebook und LinkedIn zu investieren. Wir sprechen mit Jan Beckers über die Ursprünge seiner Karriere und sein Gespür für die Geschäftsmodelle der Zukunft. Worauf achtet er? Wie wählt er die richtigen Modelle und Teams aus? In unserem Gespräch geht es auch um sein derzeitiges Hauptprojekt, die Investmentgesellschaft Bit Capital, die einige der erfolgreichsten Fonds Deutschlands aufgelegt hat. Mitten in eine Welt voller boomender ETFs, also passiver Fonds, setzte er einen aktiv gemanagten Fonds. Warum tat er das? Weshalb glaubt er, den Markt überflügeln zu können? Was sind die Vor- und Nachteile aktiv gemanagter Fonds? Einen Blick werfen wir auch auf die brandneuen Kryptofonds von Bit Capital. Und wir lernen, dass Kryptodienstleister und Ausrüster oft noch stärker im Preis steigen als die Kryptowährungen selbst. Hallo Jan Becker, schön, dass du mit dabei bist.
Guten Morgen.
Jan, du hast eine erstaunliche Unternehmerkarriere hinter dir und steckst mitten in dir. Du hast Business Administration in Münster studiert, dann hast du mehrere Unternehmen gegründet, Studenter.de, Absolventer.de. Dann hast du einen Werbedienstleister namens Fiverr gegründet und dann bist du in das Company-Building-Geschäft eingestiegen. Die meisten kennen dich von Hitfox und von Finleap. Wie hast du so früh den Einstieg ins Unternehmertum geschafft?
Ich habe mich wahrscheinlich schon so ab irgendwie 12, 13, 14, 15 für Wirtschaft interessiert, für Politik, für Aktien eben auch. Ich glaube, ich habe in der Zeit einfach aus der Beobachtung einiges gelernt, hatte immer viel Drive, etwas aufzubauen. Und als ich dann im Studium in Münster mit BWL angefangen habe, hatte ich einfach viel Zeit nebenbei. Und da fand ich es war das Spannendste, irgendwie mein erstes Unternehmen damit aufzubauen. Und das hat dann ganz gut geklappt. Und ja, letzten Endes ist es einfach meine größte Passion, Sachen aufzubauen oder sie sich entwickeln sehen. Und insofern bin ich früh eingestiegen und bin froh, dass es dann häufig recht gut geklappt hat.
Du sagtest es gerade schon, im zarten Alter von 15 Jahren hast du deine Eltern, so sagt die Legende, bitte sag uns, ob das stimmt, überzeugt, deine gesamten Führerscheinersparnisse in Aktien von Electronic Arts zu investieren. Gute Investition. Stimmt die Geschichte?
Ja, die stimmt, absolut. Das ist keine Legende und es hat sich auch ausgezahlt. Die Aktie hat sich dann ganz gut entwickelt. Insofern den Führerschein konnte ich dann auch machen.
Mit den Gewinnen, unter anderem aus Electronic Arts.
Genau, mit dem Rest konnte ich reisen.
Dann hast du relativ früh auch in Delivery Hero investiert und vorbörslich sogar in Facebook und LinkedIn. Wie hast du das hinbekommen, vorbörslich in Facebook und LinkedIn zu investieren? Ist wirklich nicht leicht, da muss man jemanden kennen, der vorbörslich Aktien verkauft. Wie hast du es gemacht?
Ich war jetzt am Ende meines Studiums noch im Silicon Valley, einfach als Vorbereitung für weitere Gründungen. Und da konnte ich letzten Endes Kontakte knüpfen zu Leuten, die quasi Facebook und LinkedIn-Anteile vermittelt haben. Und damals muss man sagen, die Erfolgsgeschichte war damals schon eigentlich komplett offensichtlich. Die Bewertungen waren aber überhaupt noch nicht so fortgeschritten, weil wir irgendwie immer noch im Nachmodus von dem 2000er Crash waren, der ja besagte, dass man auch für die tollsten Technologieunternehmen auf keinen Fall irgendwelche höheren Bewertungen zahlen durfte. Und insofern, die Opportunity konnte ich damals dann nutzen.
Stimmt es, Facebook und LinkedIn hatten damals schon sehr viele Nutzer, aber noch gar nicht klar war, wie das Geschäftsmodell aussehen würde. Facebook war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch in einem Vormonetarisierungsstatus, hat noch gar keine Werbung angenommen. Bei LinkedIn hatte es auch sich noch nicht so richtig herausgearbeitet. Und wenn ich mich richtig erinnere, war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar, was zweiseitige Märkte bedeuten, dass es eine Konvergenz zum Monopol gibt, dass es ein Winner-Takes-It-All-Modell werden kann. Aber vor allen Dingen, dass es für Werbekunden sehr attraktiv sein könnte. Hast du das vorausgesehen? Man sagt, dein Credo sei es, Zitat, der Zeit immer etwas voraus zu sein, um die Ecken zu schauen. Wie hast du das erkannt?
Mhm. Also ich fand es damals schon, man muss sagen, die haben schon absolut schon Werbung geschaltet und angenommen. Mhm. Und ich sag mal, die Umsätze sind auch rasant gewachsen zu der Zeit schon. Ich glaube, man konnte schon sehr, sehr gut sehen, dass die massive, riesige Geschäfte daraus machen werden. Aber es war eben gerade zu dieser Zeit einfach, ich sag mal, nicht so sehr en vogue auf die Zukunft zu wetten, weil eben 2000 so viele Leute damit Geld verloren haben, dass sie eben auf Geschäfte der Zukunft gesetzt haben. Insofern war damals quasi etwas konservativeres Investieren angesagt. Und das war dann eben die Opportunity, dass man damals noch, ich sag mal, bei LinkedIn bin ich, glaube ich, auf einer Bewertung von 2 Milliarden oder sowas eingestiegen, die sich dann aber auch zum Börsengang etwas später irgendwo verdreifacht oder vervierfacht hat in etwa 6 oder 10 Monaten. Und genau, das war eine Opportunity der Zeit. Heute werden solche Unternehmen zu dem Stadium weitaus höher gehandelt.
Nach Gründung von 3 bis 4 Einzelunternehmen hast du dich entschieden, einen Company Builder zu bauen, also ins Seriengründen einzusteigen, Hitfox. Was hat dich dazu bewogen?
Im Grunde habe ich auch davor schon Seriengründungen gemacht, weil ich damals ja auch zusammen mit Lukas Gadowski, der Team Europe ins Leben gerufen hat, zusammengearbeitet habe. Und ich muss sagen, bei den meisten Gründungen reizte mich sehr die initiale Aufbauphase. Aber ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, vielleicht 10, 15 Jahre jetzt ein Werbegeschäft aufzubauen. Dafür fand ich das Geschäftsmodell einfach für mich langfristig nicht genug spannend und auch nicht intellektuell ständig neu challenging. Und insofern passte das dann eigentlich sehr gut zu mir. Und ich habe das dann ja auch bis vor Bit Capital so durchgezogen. Und eigentlich Bit Capital ist jetzt das Unternehmen, wo ich sage, da macht es mir auch richtig Spaß, das langfristig eben aufzubauen, weil das, denke ich, einfach meinem Naturell am besten zusammenpasst. Und ja, insofern, diese Gründungen damals waren schön und immer wieder spannend, etwas Neues aufzubauen, auch anderen Leuten und Gründern ja letzten Endes dann damit zu helfen, weil aus diesen Companies, wenn sie denn erfolgreich geworden sind, sind ja jetzt, ich sag mal, viel größere Sachen geworden, die man auch gar nicht mehr mit mir in Verbindung bringt. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung, so, weil die große Arbeit haben dann ja jahrelang auch andere geleistet. Und genau, das war insofern ein Geschäftsmodell, was in dem frühen Stadium des Ökosystems gut funktioniert hat. Und in dem späteren, genau, muss man dann einfach wieder sich umorientieren und anders arbeiten.
Du sprachst gerade von Unternehmen, die sich so weit weiterentwickelt haben, dass man sie vielleicht gar nicht mehr mit dir in Verbindung bringt. Schauen wir auf Finleap, da hervorgegangen Solaris. Solaris mittlerweile ein ganz eigenständiges Unternehmen, das auch den Börsengang gerade vorbereitet, aber auch Elements und viele andere Fintech-Firmen sind entstanden. Zurzeit gibt es einen enormen Boom an Investitionen in Financial Technology, aber auch in InsurTech, was Finleap ja auch macht. Gerade neuer Report von Crunchbase herausgekommen, wie viel Venture-Kapital in diesen Sektor fließt. Ihr habt das Unternehmen Finleap aber 2014 gegründet, also vor 7 Jahren. Jetzt kommt die ganz, ganz große Geldwelle. Habt ihr das erwartet, dass das in diesem Umfang kommen würde?
Also es war eigentlich aus unserer Sicht schon damals klar, dass der Finanzsektor, der ja nur aus Bits und Bytes eigentlich bestehen sollte, also nur aus Informationen, eigentlich super geeignet ist für digitale Disruption. Und wir konnten es damals erahnen, weil eben die ersten Geschäftsmodelle wirklich damals anfangen, richtig abzuheben. Und auch aus den eigenen Erfahrungen muss man ja sagen, mit Banken und anderen Finanzinstituten, die waren jetzt nicht immer so überwältigend, dass man sagen würde, da sind jetzt ganz tolle Unternehmen, das wird richtig hart, da jetzt mit neuen Geschäftsmodellen anzugreifen. Insofern haben wir uns ja bewusst damals für Fintech entschieden, weil wir die Opportunity gesehen haben. Und ich denke, sie spielt sich auch gerade ziemlich gut so aus. Und dass jetzt diese riesen Finanzierungsrunden zustande kommen, halte ich für gerechtfertigt, weil einfach die Opportunität im Fintech-Sektor so groß ist. Was wir dann ja auch wieder sehen, wenn die Unternehmen an die Börse kommen. Auch dort haben sie dann noch viel Potenzial. Und der Sektor ist einfach so groß und so viel der neuen Innovationen dort kommen von diesen neuen Playern. Sicherlich werden nicht alle Investitionen dort aufgehen, aber in Summe ist es absolut gerechtfertigt, dass da gerade viel Geld reinfließt.
In Berlin habt ihr euch eine gewisse ironische Geste geleistet. Das FinLib Hauptquartier sitzt in dem ehemaligen Hauptquartier der Berliner Bank, einst eine stolze Bank für den gehobenen Mittelstand oder die wohl Besserverdiener, würde man sagen, dann aber von der Deutschen Bank aufgenommen worden und dann aber tatsächlich vom Markt verschwunden. Das Gebäude an der Hardenbergstraße stand lange leer und ihr habt, ich sag mal, diese Ruine des traditionellen Bankings neu erfunden und FinLib füllt das Gebäude mittlerweile fast vollständig. War das Zufall mit dem Gebäude oder war es eine ironische Geste, ein Fingerzeig?
Das war absoluter Zufall. Ist irgendwie eine lustige Story, aber für ironische Gesten hat man beim Gründen gar keine Zeit. Und ich sag mal, es war einfach damals die Suche nach einem großen potenziellen Campus für die Unternehmen. Und es gab jetzt auch nicht Tausende, die zur Auswahl standen und den fanden wir gut. Und ich sag mal, dass es diese Geschichte hat, war irgendwie ein netter Gag am Rande. Aber genau, war jetzt definitiv nicht entscheidend für uns bei der Auswahl.
Jan, kommen wir zu Bit Capital. Du hast dann das Geschäft des Unternehmengründens auch in Serie verlassen oder vielmehr hast ein eigenes weiteres Unternehmen gegründet, die Bit Capital GmbH. Die sitzt in Berlin und Hongkong, glaube ich, jetzt in der Summe 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ihr managt 5 aktive Aktienfonds. Und das hat sich zu einem erklecklichen Erfolg entwickelt mit, wie gesagt, 1,6 Milliarden Euro Einlagen jetzt. Die FAZ, Sonntagszeitung, glaube ich, war es, hat vor einigen Wochen ein großes Porträt über dich und über Bit Capital abgedruckt und euch dort als einen der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Fonds dargestellt. Du hattest vorhin schon über dein Interesse für Aktienanlagen gesprochen. Was ihr macht, ist ein aktiv gemanagter Fonds in einem Umfeld, in dem ETFs das Ding der Stunde, das Produkt der Stunde sind, die eben nicht aktiv, sondern passiv gemanagt sind. Also im Prinzip kontrazyklisch geht ihr mit einem aktiv gemanagten Fonds in den Markt. Warum?
Genau, also ich sag mal, wir haben immer unseren eigenen Blick auf die Dinge und ich glaube, ETFs sind grundsätzlich eine total sinnvolle Sache und funktionieren auch in den meisten Märkten besser als eben schlecht gemanagte Fonds. Und leider sind die meisten Fonds da draußen schlecht gemanagt oder einfach ihre Gebühren nicht wert. Das muss man einfach auch so sagen. Und trotzdem ist es so, dass gerade in dynamischen Märkten, also da, wo viel passiert, das heißt tendenziell Technologiemärkte, aber es könnten auch Emerging Markets oder so sein, wenn es dort einen aktiven, fachkundigen Manager gibt, dann kann der in diesen dynamischen Märkten, auch dynamischen Phasen, nochmal deutlich mehr Rendite rausholen als ein passiver Index. Und insofern, genau, wir begrüßen, dass ganz viele Leute jetzt Geld in ETFs stecken. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man es in irgendwelche schlechten Produkte steckt. Wenn man sein Geld aber gerade in dynamischen Märkten in die wirklich guten Produkte steckt, dann war das schon immer besser als eine rein passive Geldanlage. Die Schwierigkeit jetzt aus Sicht des Anlegers ist natürlich dann, die wirklich guten Produkte von den schlechten zu unterscheiden und die vielleicht nun gut aussehen, von denen, die auch langfristig nachhaltig wirklich gut sind.
Was macht ihr denn anders als die anderen aktiv gemanagten Fonds?
Ich denke, zunächst mal halten wir uns an ein paar Grundregeln des Investierens. Wir investieren als Technologieunternehmer und Insider in sehr technologieaffine Märkte, die wir einfach sehr gut verstehen und wo wir schon, ich sag mal, über die letzten 15 Jahre uns den Track Record aufgebaut haben, dass wir gut verstehen, wie sich diese Märkte weiterentwickeln, wie sich Technologien weiterentwickeln, worauf es letztlich ankommt. Und wir haben eben einfach einen besonders guten Zugang dort. Und man könnte so sagen, wir haben einfach einen Informationsvorsprung. Und wenn sich neue Dinge zusammenbrauen, wie beispielsweise die Corona-Krise dann damals, dann waren wir eigentlich sicherlich, glaube ich, die Ersten, die verstanden haben, was heißt es für den Gesamtmarkt, haben damals dann unser Portfolio gehatcht, als wir die Krise kommen sehen haben und haben gleichzeitig eben unsere Titel komplett auf Corona-Gewinner umgeschichtet und das deutlich schneller als andere. Und solche, ich sag mal, Vorsprünge sichern dann unseren Anlegern eine extra Rendite. Und das zusammen nochmal mit, ich sag mal, unserer hohen Datenaffinität sichert dann vielleicht nochmal ein zusätzliches Maß an Outperformance, was unsere Fonds bis jetzt gegenüber ETFs, gegenüber allen ETFs, die man sich angucken will, zeigen kann, aber auch gegenüber vielleicht anderen Wettbewerbern aus Amerika, die man sich anschaut, wie ein ARK oder so, haben wir bis jetzt eigentlich im Vergleich dazu jeweils stets die bessere Performance geliefert. Auch dieses Jahr wieder.
Der BIT Global Internet Leaders, einer wahrscheinlich euer erfolgreichster Fonds, hat seit dem Start 2019 488% zugelegt. Wie viel der Investitionen sind in Asien?
Das wechselt immer. Wir haben keine festen Ländergewichte in den Fonds, sondern wir schauen jeweils immer bottom-up auf die besten Aktien und die besten Opportunities. Typischerweise sind etwa so ungefähr 25% unserer Investments in Asien, ein Teil davon in China, was uns zuletzt aber auch eher Performance gekostet hat, ein anderer Teil in Südostasien. Und genau, es kann aber auch mal höher sein, es kann mal runter gehen an der Stelle. Das heißt, wir managen das sehr aktiv, vor allem aber immer mit einem Blick auf, wo sitzen die besten Einzelunternehmen, die sich in den nächsten Jahren vervielfachen können.
Und wann steigt ihr typischerweise ein? Also ihr macht ja, wie der Name schon sagt, das sind alles börsennotierte Titel. Es ist kein Private Equity, richtig?
Richtig.
Genau. Das heißt also, der früheste Zeitpunkt ist beim IPO.
Ja.
Steigt ihr so früh ein?
Kommt vor. Ich sag mal, meistens ist es nicht der ideale Zeitpunkt beim IPO. Aber es kommt durchaus vor, dass es auch zum IPO mal gut bepreiste Unternehmen gibt. Häufig sind sie aber zum IPO hin nicht ideal bepreist. Aber wir sind dort recht flexibel, schauen uns sowohl Unternehmen an, die gerade zum IPO kommen, als auch danach. Meistens ist es aber so, dass wir eher danach zugreifen.
Wenn der Kurs ein bisschen runtergegangen ist, dann habt ihr es auf dem Radar und steigt ein, wenn der Kurs erträglich geworden ist.
Genau so sieht's aus.
Welche großen Überraschungen oder Enttäuschungen hast du erlebt? Habt ihr gerechnet mit dem Crackdown der chinesischen Regierung auf die chinesischen Internetgiganten?
In dieser Form haben wir es nicht erwartet, obwohl wir auch mit einer Kollegin vor Ort sind. Wir haben erfreulicherweise, ich sag mal, zu einem guten Zeitpunkt unser Portfolio in China so umgeschichtet, dass wir jetzt nicht die üblichen Verdächtigen dort drin haben, sondern einfach vor allen Dingen ein paar sehr gut ausgewählte und sehr günstig positionierte Fintech-Unternehmen. Aber wir haben nicht in dem Ausmaße mit dem Crackdown der chinesischen Regierung gerechnet. Und insofern, wenn man jetzt auf dieses Jahr guckt, hat es uns negative Performance betrachtet, die zum Glück von anderen positiven Entwicklungen, vor allen Dingen der Einzeltitelauswahl, stark überkompensiert wurde.
Wenn wir mal auf den gesamten Markt schauen, Jan, die Zahlen habe ich jetzt nicht geprüft, aber so in Erinnerung, in Deutschland gibt es ungefähr 1.000, 1.500 Aktien oder in Europa, in den USA sind es in der Summe vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Aktien, die börsennotiert sind. In China, Asien vielleicht 2.000. Also wir haben es mit einem Universum von ungefähr 10.000 börsennotierten Gesellschaften weltweit in den relevanten Märkten zu tun. Kommt das hin ungefähr?
Ich denke, es müssten noch mehr sein an der Stelle. Für uns sind ja nicht alle Unternehmen wirklich relevant, sondern wir sind ja auf, ich sag mal, die besonders technologie- und zukunftsaffinen Unternehmen fokussiert. Und ich sag mal, da wählen wir eher aus einem Kreis von vielleicht insgesamt etwa 2.000 Unternehmen aus.
2.000, genau. Das hätte ich auch ungefähr geschätzt, 2.000 Unternehmen. Und jetzt stelle man sich vor, jemand würde einen ETF auflegen, der genau diese 2.000 Unternehmen, also einfach nur ohne inhaltliche Qualitätsabwägungen vorzunehmen, einfach nur auf 2.000 Technologieunternehmen setzt und fertig aus, fertig ist der ETF. Das kann man outperformen durch Aktives Management ist eure These und auch ihr stellt es unter Beweis.
Ja, absolut, absolut. Also da besteht gar keine Frage dran. Sowohl, ich sag mal, von der Theorie, wenn man sie sich genauer anguckt, als auch eben in der Praxis ist ja sowohl durch uns als auch durch, ich sag mal, einige andere und vor allen Dingen durch viele Investoren, die aber damit das auch gar nicht in dem Fonds machen und damit öffentlich zugänglich machen, bewiesen. Also das ist, die Frage stellt sich an der Stelle gar nicht mehr, sondern ich sag mal.
Führ uns doch nochmal ganz kurz durch die theoretischen Überlegungen. Warum ist ein aktives gemanagtes Portfolio besser als ein Random Walk, der ist quasi per Zufallskriterien?
Es ist nicht jedes aktiv gemanagte Portfolio besser, sondern also die theoretische Überlegung ist ja quasi die Effizienzmarkthypothese, sagt ja in dem Sinne eigentlich alle Informationen, also sie wird ja unter den Bedingungen aufgestellt, dass alle Informationen allen Menschen weltweit zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Effizienzmarkthypothese, die sagt, das ist alles dann schon drin in dieser Theorie und deswegen kann keiner besser sein als der andere. So, aber genau diese Nebenbedingung ist ja hart verletzt, weil natürlich kennen wir uns besser aus in diesen Märkten und haben mehr Informationen als eben andere Marktteilnehmer. Und dann kommt das Zweite hinzu, ich sag mal, in allen menschlichen Dimensionen, im Fußballspielen, im Schachspielen, in jeder menschlichen, in allem, was Menschen machen, gibt es nun mal Menschen, die können eine gewisse Disziplin besser als andere. Und jetzt wäre es ja komisch, wenn ausgerechnet beim Investieren das nicht mehr gelten würde, dass alle gleich gut sind, darin Geld anzulegen. Und insofern diese Effizienzmarkthypothese, die dem zugrunde liegt, ist quasi theoretisch so beschränkt, dass unter praktischen Bedingungen sie quasi das Gegenteil beweist, nämlich ein sehr guter aktiver Manager wird so einen breiten Index ausperformen. Und genau das haben wir ja auch gezeigt, wenn einen ganz breiten Index wie irgendwie MSCI World Information Tech dagegen legt, dann hat er im Zeitraum, wo wir etwa 480% Performance im Publikumsfonds nach Gebühren gemacht haben, hat der wahrscheinlich irgendwo zwischen 50% und 100%. Das heißt, wir haben ihn etwa das 7-8-fache Faktor outperformed.
Und die Gebühren werden dadurch locker wieder zurückverdient. Sie sind wie hoch? 1,6% oder wie hoch?
Es gibt verschiedene Anteilsklassen bei uns. Es gibt beispielsweise auch eine Anteilsklasse, wo wir gar keine fixe Gebühr nehmen an der Stelle, wo wir sagen, haben wir auch kein Problem mit uns rein an der Performance messen zu lassen. Es gibt eine Anteilsklasse, wo es dann gemischt ist. Genau. Und es gibt eine Anteilsklasse, wo wir, glaube ich, ungefähr bei dieser 1,6 oder irgendwo in dieser Größenordnung 1,6, 1,8 oder sowas liegen. Genau, was, glaube ich, im Verhältnis zur Gegenleistung sehr fair bepreist ist. Wir haben seit Auflage für unsere Anleger etwa 1 Milliarde Euro verdient. Das heißt Gewinne von Anlegern, die bei uns investiert haben.
Mhm. Ihr habt zwei neue Fonds aufgelegt, die sich mit Krypto beschäftigen. Den Bit Global Crypto Leader Fonds, der richtet sich an Privatanleger, und Bit Crypto Opportunities für professionelle Anleger. Bei dem Privatanlegerfonds ist mir aufgefallen, dass nur 10% in Kryptowährungen selber fließen und 80% in Unternehmen, die mit Krypto zu tun haben, zum Beispiel Mining, Exchange oder Payment. Ist das eine Auflage des Regulators?
Das ist tatsächlich so. Der Regulator fängt ja gerade erst an, sich dieser Asset-Klasse zu öffnen. Und insofern aktuell dürfen UCITS-Fonds, das sind quasi die am meisten standardisierten Publikumsfonds, nur bis zu 10% direkt in Coins investieren. Wir gehen davon aus, dass sich das im Zeitablauf weiter verändern wird mit fortschreitender Regulierung. Was man aber auch sagen kann, ist, dass es inzwischen eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, sich eben die Crypto-Exposure direkt über Unternehmen aufzubauen. Und je nach Marktphase kann es sein, dass das Unternehmen eben die Crypto-Assets auch um ein Vielfaches outperformen an der Stelle. Und genau, und wir versuchen insofern dort einen ausgewogenen Mix an Assets reinzunehmen und haben das auch in der Vergangenheit schon vor den Fonds gemacht mit ziemlich gutem Erfolg.
Weil die Unternehmen sozusagen die Ausrüster sind und die Schaufeln für den Goldrausch verkaufen. Und bekanntlich werden Schaufeln ja auch verkauft, wenn gar kein Gold gefunden wird. Also deswegen können sie outperformen. Ist das einer der Gründe?
Das ist einer der Gründe. Es gibt andere Gründe, dass quasi manche Geschäftsmodelle inhärent stärker im Wert steigen, wenn die unterliegende Krypto-Asset-Kategorie im Wert steigt, was beispielsweise bei Minern der Fall ist, ähnlich so wie eine Gold Linie quasi stärker im Preis normalerweise steigt, wenn der Goldpreis steigt, verhält es sich bei den Minern. Gibt ein paar andere Faktoren dabei. Es gibt aber auch Unternehmen, die in der defensiven Marktphase eigentlich besser geschützt sind oder in einer Marktphase, wo es mal runtergeht. Genau, insofern ist dort quasi einfach Aufgabe von unserem Portfolio-Manager Hart Wong zusammen mit mir eben den richtigen Mix zusammenzustellen. Und er hat es vorher bei mir im Family Office gemacht die letzten Jahre. Und das hat extrem gut geklappt an der Stelle. Insofern fühlen wir uns da gut aufgestellt und freuen uns, dass wir eben viele Privatanleger, aber in einem anderen Fonds auch professionelle Anleger jetzt mit auf diese Reise nehmen können, die wir für äußerst lukrativ halten.
Welche Rolle werden Kryptos in der Zukunft spielen? Ist Bitcoin das neue Gold oder sind diese Vergleiche mit alten Edelmetallen von gestern und Bitcoin nimmt eine Rolle ein, die wir vielleicht in der Weltwirtschaft vorher noch gar nicht gesehen haben? Das gleiche für Ether. Das heißt, wie können wir uns konzeptionell diese Währungen vorstellen?
Also ich glaube, verschiedene Währungen und Token werden ganz unterschiedliche Funktionen einnehmen und ganz unterschiedlichen Nutzen herstellen. Und ich sag mal, eine mögliche Anwendungscase für eben Bitcoin oder andere Cryptocurrencies ist eben dieser Wertspeicher, der traditionell auch von Gold wahrgenommen wurde. Insofern, das ist einer der Use Cases. Es gibt aber inzwischen eine Vielzahl weiterer. Und gerade dort ist auch in den letzten 12 Monaten wahnsinnig viel passiert, beispielsweise beim Thema Decentralized Finance, wo es darum geht, mithilfe von Smart Contracts, beispielsweise ganz einfache Finanzkontrakte, wie jetzt ein Lombard-Kredit oder sowas, deutlich effizienter nachzubauen. Das ist regelrecht explodiert in den letzten 12 Monaten. Dann sehen wir zahlreiche Use Cases für NFTs, also nicht fungible Token, die beispielsweise digitale Kunst reproduzieren können oder auch Avatare oder einfach auch Spielgegenstände in digitalen Spielen. Und gerade entsteht eine Vielzahl an Nutzungscases und entwickelt sich eine regelrechte Kryptoökonomie, die jetzt nochmal angetrieben wird, auch von großen Unternehmen wie Facebook oder Meta eben jetzt, was einsteigt in diese Entwicklung und dort eine große Zukunft sieht. Insofern, die Kryptoökonomie steht jetzt noch in ihren Anwendungsmöglichkeiten ganz am Anfang, vielleicht so wie, wenn man sich überlegt, 1995 oder 96 das Internet, das hatte damals auch gerade 100 Millionen Nutzer ungefähr, wie die Krypto weltweit jetzt gerade ungefähr hat. Und insofern halten wir es jetzt auch für einen echt spannenden, frühen Zeitpunkt, dort noch zu investieren.
Vielen Dank. Ihr habt einen neuen Fonds aufgelegt. Mich würde interessieren, wie habt ihr die Gründung eines Fonds in dem doch sehr hochregulierten und konservativen Marktumfeld empfunden und wie viel Skepsis als Newcomer ist euch entgegengeschlagen? Skepsis gar nicht, was eure Managementfähigkeiten angeht, sondern Skepsis hinsichtlich des Counterparty Risk. Also wenn sozusagen euer Unternehmen Bit Capital umfallen würde und ihr würdet direkt dafür haften und das Sondervermögen, das ein Fonds ja immer darstellt, nicht mehr liquidieren können, dann hätten die Anleger den Schaden. Ihr habt eine Lösung gewählt. Ihr seid, glaube ich, bei Hanse, über Hansa Invest emittiert, ist eine Tochter der Signali Luna, wenn ich richtig informiert bin, habt also versucht, das Counterparty Risk zu reduzieren und es damit schnell marktgängig zu machen. Ist das richtig beschrieben?
Nein. Also ich sag mal, eigentlich hat der Anleger kein Counterparty Risk mit uns an der Stelle, so wie das deutsche Fondswesen funktioniert, weil die Gelder des Anlegers, Geld liegt immer bei einer Bank, mit der wir zusammenarbeiten müssen. Also wir selber dürfen ja kein Geld von Anlegern in die Hände nehmen. Es liegt immer auf irgendeinem Bankkonto von unserer Partnerbank. Diese Partnerbank verwaltet gleichzeitig auch in ihren Depots die Anteile der Fonds. Das heißt, ich sag mal, mit BitCapital hat man an keiner Stelle ein Counterparty-Risiko. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grunde BitCapital morgen nicht existierte, würde nichts mit den Assets der Kunden passieren. Und insofern, ich sag mal, dieses vielbeschworene Counterparty-Risiko existiert bei einem Aktienfonds an der Stelle dieser Art gar nicht gegen. Dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, hat dann eher Verwaltungsprozessgründe und letzten Endes, ich sag mal, nutzen wir einfach die Infrastruktur von anderen Dienstleistern an der Stelle, um für uns zu sagen, das, was wir wirklich gut können, ist Geld anlegen, investieren und die richtigen Investmententscheidungen nutzen. Und die Prozesse im Hintergrund, dort nutzen wir letzten Endes einfach spezialisierte Dienstleister und müssen nicht in jedem Bereich das Rad dort neu erfinden. Mhm. Und insofern, das ist einfach, das reduziert Time to Market und es reduziert Kosten, ist aber gar nicht aus irgendeiner Risikoerwägung für die Anleger nötig, weil dieses Risiko so besteht im deutschen Fondswesen gar nicht.
Verstanden. Und trotzdem, wie habt ihr den Gründungsprozess empfunden? War das schwierig, in diesem hochregulierten Sektor zu gründen oder einfach?
Es hat einfach total lange gedauert. Wir wären gerne schon viel früher am Markt gewesen, weil wir ja schon eine BaFin-regulierte Gesellschaft dafür gegründet haben. Das war letztendlich ein recht aufwendiges Unterfangen an der Stelle. Und insofern, ich sag mal, ist eine Einstiegshürde gewesen. Wir wären gerne früher am Markt gewesen, aber letzten Endes, ist es einfach in einem regulierten Umfeld so. Es gibt einfach gewisse Grundspielregeln, an die sich dort alle Teilnehmer dann halten müssen. So sind die Gegebenheiten.
Jan, zum Abschluss, du sagtest vorhin, das macht dir jetzt wirklich auch als intellektuelle Herausforderung so viel Spaß, dass du es auf Dauer weitermachen möchtest. Du hattest auch gerade erwähnt, dass derjenige, der in deinem privaten Family Office die Kryptos gemanagt hat, der jetzt den Kryptofonds managt, so ein bisschen klingt es, als hättest du das private Hobby zum Beruf gemacht und würdest da jetzt für viele Jahre drin aufgehen, oder juckt es dir jetzt schon wieder in den Fingern und du sagst, Bit Capital, das können meine Leute gut genug weitermachen, ich gründe was Neues?
Nee, absolut. Es macht uns einen großen Spaß. Wir haben ein super Team aufgebaut bei BitCapital. Wir suchen auch noch viele weitere Kollegen. Ich glaube, wir haben eine total wichtige inhaltliche Mission, nämlich ganz viele Anleger in Europa mit auf diese Reise zu nehmen, ihr Geld vielleicht zum ersten Mal wirklich produktiv anzulegen. Ist auch schön zu sehen, dass, ich sag mal, viele Menschen, die da vorher noch keinen Zugang hatten, jetzt extrem dankbar sind für die Möglichkeit, die wir geschaffen haben. Finanziell haben wir noch einen steilen Weg vor uns. Und ich kann mich täglich mit irgendwie den spannendsten Unternehmen weltweit befassen. Da habe ich gar keinen Grund, das zu ändern. Und genau wie du sagtest, kann man einfach wirklich sagen, eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht, macht mir sehr viel Spaß und sehe gar keinen Grund daran, irgendetwas zu ändern.
Kommen vielleicht nochmal Crossover-Produkte dazu, also Private Equity oder doch mal Venture-Kapital, weil sein großer Trend ja zurzeit ist, Crossover-mäßig zu investieren. Tiger Global beispielsweise ist in Venture-Kapital, in PE, aber auch in klassischen Fonds- und Aktienanlagen unterwegs. Kommt sowas vielleicht auch in Betracht für euch?
Aktuell werden wir uns erstmal darauf fokussieren, sowohl die Aktienfonds als auch die Kryptofonds viel mehr Anlegern zugänglich zu machen und da einfach immer weiter dran zu optimieren, die Renditen hochzuhalten. Und das reicht uns jetzt erstmal als Fokus aus, sicherlich für die nächsten Jahre. Und dann kann man mal weiterschauen. Aber ich glaube, erstmal haben wir große, spannende Spielfelder hier vor uns.
Ein wunderbares Schlusswort. Jan Beckers, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Super, vielen Dank. Ciao.
Auf bald. Tschüss. Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@hype.co. Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting-Teams auf allen Ebenen, von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hype.co/career. hy.co/career.